Passagen. Aus dem Radio Kulturhaus.
Bei den Passagen begrüßt Sie Heimo Godler. Wir stehen vor der Jahrhundertaufgabe, eine systemische Transformation verschiedenster Baustellen schon in den nächsten Jahrzehnten zu schaffen. Entscheidend wird dabei die Rolle der Zivilgesellschaft sein. Und wie tragen soziale Medien zur Information und Vernetzung der Zivilgesellschaft bei? Kann man sich gegen mögliche negative Effekte wie Distanz, Ausschluss, Einsamkeit oder auch Radikalisierung wappnen? Dies und vieles mehr besprach Johannes Kaup mit der Migrationsforscherin Judith Kohlenberger am 13. Februar im Rahmen der Gesprächsreihe Im Zeitraum im Radio Kulturhaus. Judith Kohlenbergers Arbeiten wurden durch mehrere Preise ausgezeichnet. Sie ist Vorsitzende des Integrationsrates der Stadt Wien und Generalsekretärin der Schumpeter-Gesellschaft Wien. Kohlenberger engagiert sich bei Courage, Mut zur Menschlichkeit, für legale Fluchtwege und setzt sich beim Wissenschaftsnetzwerk Diskurs dafür ein, dass wissenschaftliche Erkenntnisse im öffentlichen Diskurs und in politischen Entscheidungen zum Tragen kommen.
Judith Kohlenberger, ich möchte Ihnen eine kleine Geschichte erzählen, eine wahre, aus meinem Leben. Dezember 1984, da war es kalt, hat es viel geschneit, in Österreich, hier auch in Wien. Damals wurde Österreich von einer SPÖ-FPÖ-Koalition regiert unter Fred Zinnobatz als Kanzler und Norbert Steger als Vizekanzler. Und während in Wien die Punschstände die Massen angezogen haben, haben sich etwa 3000 Menschen mit Zelten und Schlafsäcken in den letzten großen österreichischen Auwald, die Stopfenreuther Au, begeben und haben dort in der Kälte Lager errichtet. Ein Jahr zuvor hatte die österreichische Donaukraftwerke AG von der Wasserrechtsbehörde einen Bescheid erhalten, dort das Kraftwerk Hainburg zu errichten. Hunderte Hektar Auwald drohten geschlägert zu werden. Und das wollte eine ökologisch engagierte Initiative von Bürgerinnen und Bürgern nicht hinnehmen und hat dann als letztes Mittel zum zivilen Ungehorsam gegriffen. Und ich war einer davon. Ich war 18 Jahre damals, gerade die Matura gemacht und fungierte sozusagen als Kundschafter zwischen den Lagern der Besetzer. Meine Schwester Veronika, die heute Wiener Kulturstadträtin ist, hat im zarten Alter von 16 Jahren Busse organisiert vom Gymnasium Tiefenbachgasse in die Stopfenreuther Au mit Schülerinnen und Schülern. Und mein Vater, kann ich mich erinnern, hat uns dann mit dem Auto, der sitzt heute auch hier, Ferdinand hier, der hat uns mit dem Auto Proviant in Form von Brot und Konservendosen gebracht in die Kälte, in den Schnee. Das war sehr hilfreich. Danke nochmal. Ja. Am 19. Dezember 1984 kam es dann zu einem bis dahin beispiellosen Polizeieinsatz mit 800 Polizisten, die auf die Demonstrierenden eingeschlagen haben, haben auch Fernsehteams zum Teil also behindert an der Arbeit. Doch die blutigen Gesichter, die haben dann doch den Weg in die Zeitung gefunden. Man muss interessanterweise sagen, es war die Kronenzeitung, die damals auf der Seite dieser Initiativen waren. Da waren wir sehr dankbar dafür. Das ist jetzt keine Werbeeinschaltung, sondern nur eine Geschichtserinnerung. Es hat jedenfalls dazu geführt, dass an diesem Tag, an dem die Polizei die Besetzer angegriffen haben, am Abend 40.000 Menschen sich am Heldenplatz versammelt haben und gegen das Vorgehen der Regierung demonstriert haben. Am 21. Dezember wurde ein Rodungsstopp verhängt und einen Tag später der sogenannte Weihnachtsfrieden ausgerufen. Ergebnis, die Au war gerettet und wurde in den 90er Jahren dann zum Nationalparkgebiet erklärt. Damals hatte ich aber das erste Mal in meinem Leben dieses öffentlichkeitswirksame Gefühl, ja, also Teil einer Zivilgesellschaft zu sein, Teil einer Initiative zu sein, die etwas bewirkt, die einen Unterschied machen kann, die etwas verändern kann. Also es war in gewisser Weise ein Initiationserlebnis. Jetzt würde mich interessieren, Judith Kohlenberger, was war Ihre erste Initiationserfahrung Zivilgesellschaft?
Sie müssen mir jetzt die Gelegenheit geben, dass ich ein bisschen auf das repliziere, was Sie gesagt haben, weil das war so dicht, weil sämtliche Faktoren und Themen und Aspekte der Zivilgesellschaft waren da in der Verdichtung enthalten und die Analytikerin in mir hat jetzt schon wild mitgeschrieben. Ich muss jetzt das leider loswerden, aber ich werde ganz zum Ende, ja, das habe ich mir jetzt schon von meinen mittlerweile doch auch politischen MitstreiterInnen, Sie haben den Ottmar Karas erwähnt, abgeschaut, nie ganz auf die Frage antworten, zuerst einen großen Bogen machen und zum Schluss kurz noch darauf eingehen, in der Hoffnung, dass keine Zeit mehr bleibt.
Sie wissen aber, Frau Kohlenberger, Sie wissen es, ich kenne den Trick schon.
Ja, ich habe ihn befürchtet. Ja.
Aber ich lasse Sie gewähren,
bitte. Also zuerst einmal sehen wir hier, die Ressourcenfrage ist eine ganz zentrale bei der Zivilgesellschaft und ohne Ressourcen, in dem Fall die Konserven durch den Vater Kaub, wäre es nicht gegangen. Ja? Das ist, glaube ich, ganz wichtig und das blendet man oft aus, weil man sehr schnell in diesen ideellen Sphären schwebt. Da geht es um Ideen, da geht es um Selbstwirksamkeit, da geht es um Ideale vor allen Dingen. Wir haben aber schon auch materielle Ansprüche, die erfüllt werden müssen. Und eine Zivilgesellschaft, wenn man die aushungert, im wahrsten Sinne des Wortes, dann wird die nicht schlagkräftig sein. Und dann wird die auch nicht viel Wirksamkeit in die Welt hineintragen können. Also ich beginne jetzt wirklich mit diesen ganzen Materiellen, was ich so schön verdeutlicht fand, mit der Geschichte des Füttern quasi, des Durchfütters im kalten Winter. Auch spannend finde ich, dass man offenbar auch mit zivilgesellschaftlichen Anfängen mittlerweile eine gute, beachtenswerte politische Karriere machen kann, so wie es ihre Schwester ja getan hat. Da zeigt sich immer wieder ein gewisses Naheverhältnis, ein gewisser Austausch, der stattfindet zwischen Zivilgesellschaft auf der einen Seite, Politik auf der anderen Seite. Wir haben noch als dritte Säule, würde ich sagen, auch die Wirtschaft und die Interessen der Wirtschaft. Aber was die Zivilgesellschaft wirklich unterscheidet von der Politik und von der Wirtschaft ist, dass sie weder den Zwängen der Marktlogik unterworfen ist, noch den Zwängen einer Wahl oder Wiederwahl, sondern die Zivilgesellschaft kann eigentlich aus ihrer eigenen Kraft heraus agieren. Und das, glaube ich, macht sie auch so stark und das macht sie auch so anschlussfähig in einer breiten Allianz. Ja, und diese breite Allianz, ich würde tatsächlich sagen, ich darf hier erwähnen, um mich jetzt ganz jung zu machen, ich war ja nicht nur mal auf der Welt, ja, 1984.
Darf man sagen, wann Sie geboren wurden?
1986. Ja, genau. Genau. Damals, als die Grünen
da waren alle Kämpfe schon... Alle Kämpfe waren schon gefochten.
Aber 1986 war natürlich das Jahr, als die Grünen als politische Partei dank der Hainburger Au und dank des Schwungs, den sie damals erhalten hatten, den Einzug ins Parlament geschafft haben. Ja, also da sieht man auch, welche Wirksamkeit das entfaltet hat, glaube ich. Das ist ganz, ganz wesentlich. Und vor allem das erste Mal in der Zweiten Republik, denke ich, hat eben diese Bewegung um die Hainburger Au gezeigt, dass so etwas wie eine breite Allianz möglich ist. Das waren nicht irgendwelche Ökos, ich sage jetzt bewusst diese bisschen plakativen Begriffe, die ja auch heute noch herumschwirren. Das waren nicht irgendwelche linken Chaoten, wie es so häufig heißt, sondern es war eine sehr breite Allianz, auch getragen von Bürgerlichen, unter anderem auch von Kirchen, die sich engagiert haben, von Menschen, die auch aus der Privatwirtschaft kamen, von Unternehmen und nicht zuletzt die Unterstützung auch der Medien, vor allem der Kronenzeitung. Ich glaube, das darf man auch nicht vergessen. Und vor allem war es das erste Mal, dass dieser Beschluss, der von der Regierung kam, der aber in der besten österreichischen Tradition sozialpartnerschaftlich ausverhandelt war. Also wir haben uns das schon ausgemacht, wir da oben. Das passt für uns, also machen wir das so ein bisschen. Dieses Top-Down von oben herab, das hat die Zivilgesellschaft nicht hingenommen. Und das war tatsächlich einzigartig in der Geschichte der Zweiten Republik bis dahin. Ich glaube, Freda Meissner-Blau hat das gesagt. Sie hat gesagt, in dem Moment, als diese Bewegung um die Hainburger Au entstand, da hatte das nach oben Ducken in dieser Republik ein Ende. Und da hat man gesehen, die Mächtigen sind doch nicht ganz so mächtig, wie wir meinen. Und das hat tatsächlich was gemacht, weil was Sie auch sehr schon angesprochen hatten, war ja dieses Gefühl, das Sie hatten. Und ich finde Gefühl und Emotion ganz wichtig. Und ich bin auch der Meinung, man darf sich das nicht durch diese vermeintlichen denken, wir müssen die Debatte versachlichen und Fakten und so weiter, wofür ich auch immer einstehe. Aber ich möchte schon auch den Wert von Emotionen anerkennen. Ich glaube, der ist gerade bei zivilgesellschaftlichen Bewegungen ganz wichtig. Und da zeigt sich ja das Gefühl, das Sie verspürt hatten, ich tue es jetzt ein bisschen so psychoanalysieren, ja, so aus dem Sitzen der Ehe in tiefen Fauteuils, das passt gut. Also ich würde sagen, das, was Sie verspürt haben, jetzt aus der Ferndiagnose, war das Gefühl von Selbstwirksamkeit, was anstoßen zu können in der Welt. Oder Hannah Arendt hat das mal gesagt, hineinverhandeln zu können in die Welt. Und als Grundvoraussetzung dafür hat Hannah Arendt genannt, und die hat ja schon lange vor der Bewegung der Hamburger Au und lange vor der Jetztzeit geschrieben und zusammengefasst, wie denn tatsächlich auch Transformation möglich ist, zum Guten hin. Dieses Hineinverhandeln hat als Grundvoraussetzung Zugehörigkeit. Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft, wo hineingelassen zu werden, wo auch hineinverhandeln zu dürfen. Das geht am besten, würde ich sagen, in pluralistischen Demokratien. Und das geht dann, wenn tatsächlich weite Teile, idealerweise alle Teile der Bevölkerung, auch wirklich zugehörig sein dürfen. Und das als Grundvoraussetzung neben der Ressourcenfrage scheint mir ganz, ganz zentral. Und jetzt
sehr spannend, was Sie gesagt haben, aber ich vergesse nicht auf meine Frage. Was war Ihr
Initiativ? Also es ist wahrscheinlich nicht schwer zu erraten, weil ja auch meine Profession, die ich gewählt habe, einhergeht und eng verknüpft ist mit meinem eigenen zivilgesellschaftlichen Engagement. Und für mich war es natürlich das Jahr 2015. Also ganz, ganz eindeutig. Das fiel, glaube ich, auch aus persönlicher Sicht mit einem Zeitpunkt zusammen in meiner Lebensgestaltung, wo gerade alles gut gepasst hat. Da war ich gerade frisch promoviert und so ein bisschen auf der Suche nach, persönlich wie beruflich, meinem Thema, meinem Zweck, meinem Sinn. Und dann ist 2015 passiert und ich kann mich da noch gut erinnern und der Impetus kam tatsächlich eher aus der wissenschaftlichen Seite. Ich habe damals beim bekannten Demografen Wolfgang Lutz, den kennen vielleicht einige hier, der war damals noch an der WU Wien tätig, gearbeitet und der ist eines Tages ganz unverblümt bei mir im Büro gestanden und hat gesagt, ja, also da, was da jetzt sich abspielt und Westbahnhof und Hauptbahnhof und überhaupt und so. Ja, und da ist eine Studierende auf mich zugekommen und hat gemeint, wir könnten da ja irgendwas machen. Also wir könnten zum Beispiel mal erheben, wer die Menschen überhaupt sind, weil da kursieren ja so viele Mythen und Halbwahrheiten und machen wir was. Und du hast ja eh gerade dieses Projekt beendet. Du hast ja jetzt eh ein bisschen Zeit, hat er gesagt. Ressourcen, wieder zentral. Ja. Und dann hat er mich mit einer anderen Kollegin zusammengespannt, die vermeintlich auch gerade sehr viel Zeit hatte. Wir hatten beide keine Zeit übrigens. Ja, aber ist egal. Und dann haben wir gedacht, okay. Und dann haben wir uns das angeschaut. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie natürlich das auch ein bisschen, glaube ich, schon getragen war von dem Gedanken, wir können zwar jetzt nicht vielleicht wie Personen, die beim Roten Kreuz tätig sind, bei großen NGOs tätig sind, bei Vereinen tätig sind, uns tagtäglich hinstellen an den Bahnhöfen und dort vor Ort helfen, aber wir tragen auch was bei, nämlich längerfristig auch zum Umgang mit solchen Krisen, nämlich vermeintlichen Krisen. Wir tragen auch etwas bei zum Diskurs, auch den finde ich wichtig. Ja? Die Art und Weise, wie wir über Flucht, über Migration, über Geflüchtete sprechen. Und ich glaube, da wiederum sind tatsächlich die Fakten, die wir damals auf Basis unserer empirisch erhobenen Daten auch geschaffen haben, ganz, ganz wesentlich. Und das habe ich auch als Beitrag gesehen. Und dem Thema bin ich natürlich bis heute verhaftet geblieben, wie auch jetzt die Bücher zeigen, die Sie am Anfang erwähnt haben. Also für mich war sicher die Initialzündung 2015. In der Wissenschaft ist ja häufig so, ein Thema bedingt das nächste. Man kann mit einer Studie eine Frage beantworten, aber gleichzeitig 20 neue Fragen aufwerfen. Und ich habe auch gesehen, dass gerade dieser Themenkomplex schon auch für die Zivilgesellschaft in Österreich eine ganz, ganz zentrale ist. Ja? Also Stichwort Lichtermeer beispielsweise.
Ja, genau. Ja. Komme ich noch darauf zurück, Lichtermeer. Aber mich würde trotzdem noch mal interessieren, Initiationserlebnis. Ich meine, jetzt kann man sagen, ich habe mich wissenschaftlich damit beschäftigt. Okay, aber wo ist da das Gefühl, die Emotion bei Ihnen gewesen? Was hat Sie da angesprochen, in der Tiefe?
Ich glaube, es war ein Zusammenfallen mehrerer Faktoren und das zeigt sich ja immer wieder auch, wenn wir auf unterschiedliche zivilgesellschaftliche Bewegungen blicken. Ich glaube, es ist einerseits das Gefühl wiederum, selber einen Beitrag leisten zu können, also auch genuin etwas bewirken zu können. Und das hatte ich bei diesem Thema tatsächlich. Also da habe ich auch gemerkt, es gibt einerseits den Bedarf, aber ich kann auch aus mir selber etwas schöpfen, wo ich etwas beitragen kann. Ich glaube, das ist ganz, ganz wesentlich. Also wie gesagt, diese Selbstwirksamkeit, auch tun zu dürfen, helfen zu dürfen, etwas zu können und etwas zu machen, etwas anzustoßen. Und gleichzeitig aber auch, und das ist, glaube ich, so der andere Faktor, der manchmal ein bisschen unterschätzt wird und der mir schon wichtig scheint, und ich will da überhaupt nicht deterministisch klingen, aber selbst zum Zeitpunkt einer Hamburger Au-Bewegung oder ich habe das Lichtermeer angesprochen oder diese ganz großen zivilgesellschaftlichen Bewegungen global, ja, Bürgerrechtsbewegungen etc., und vielleicht kann ich da noch eine andere ganz erfolgreiche zivilgesellschaftliche Bewegung einbringen, die weibliche Emanzipationsbewegung, über die wir ja auch sprechen wollen. Da gab es das ja, glaube ich, in ähnlicher Form. Also da sieht man ja deutlich, die Frauenrechtsbewegung hat schon im 19. Jahrhundert beginnend damit angefangen, die Argumente für die Gleichberechtigung der Geschlechter in die Bevölkerung zu tragen, weite Teile der Bevölkerung zu sensibilisieren, Kampagnen zu starten und so weiter. Und dann um 1900 herum passierte ja etwas sehr, sehr Spannendes, und da werden ja derzeit gerade so ein bisschen die Parallelen gezogen zur aktuellen Klimabewegung und diesen vermeintlichen, ich mag das Wort überhaupt nicht, aber so wird es diskursiv betitelt, den vermeintlichen Klimaklebern, dass es dann zu einer Radikalisierung kam, auch in Teilen der Frauenbewegung, vor allem in Großbritannien, ja, weil man das Gefühl hatte, wir stehen an. Ja, also, genau, die Suffragetten, die dann teilweise, also die haben auch wirklich zu tätlicher Gewalt gegriffen. Ja. Ich glaube, es gab eine Episode, wo sich eine der Frauen bei einem Pferderennen vor einem Pferd gestürzt hat. Das war sogar irgendwie ein Pferd des Königs oder so, und zu Tode gekommen ist. Aber da wurden Fensterscheiben angeschlagen, da wurden auch Kunstwerke verunstaltet, aber die waren nicht hinter Glas. Da wurden Briefbomben gezündet. Also da ging es wirklich wild her, weil das auch aus einer Frustration geboren war. Und dann muss man auch sagen, es war nicht nur das radikale Handeln, das dann zum Umschwung geführt hat, sondern etwas, was dann von außen kam. So das letzte Zünglein an der Waage. Und das war, und das ist jetzt nicht unbedingt positiv, der Erste Weltkrieg. Weil der Erste Weltkrieg hat zu einer Erschütterung der sozialen Strukturen geführt. Der hat vor allem dazu geführt, dass jetzt auch wirklich die Wahrnehmung der Rolle der Frau eine andere war, weil die Männer im wehrfähigen Alter alle an der Front gekämpft haben und die Kriegswirtschaft von den Frauen aufrechterhalten wurde. Und notgedrungen ging das auch mit einer Aufwertung der Rolle der Frauen einher. Aber es hätte nicht unbedingt zur Einführung des Wahlrechts 1914 in Großbritannien beispielsweise geführt, wenn nicht davor der Nährboden bereitet worden wäre von den Suffragetten. Nämlich Nährboden einerseits Aufklärung, warum braucht es Gleichberechtigung, warum braucht es gleiches Wahlrecht für beide Geschlechter, aber auch tatsächlich der Druck im Hintergrund durch einen radikalisierten bis hin zu gewaltbereiten Flügel. Auch das gab es immer wieder, auch im Civil Rights Movement. Ein Martin Luther King hat davon profitiert, dass es neben seinem friedlichen Protest Malcolm X gab mit der Black Panther-Bewegung. Und das ist schon, glaube ich, etwas, was man nicht ausblenden darf. Also im verklärten Blick zurück sagt man immer, ja, das waren die friedlichen Proteste, wobei ich da spannend finde, damals galt als Höhepunkt des friedlichen Protestes Sit-In, wo die Leute halt sich einfach hingesetzt haben und weggetragen wurden von der Polizei. Heute wird das mit Blick auf die Klimaaktivisten als radikalste Form des Protests gesehen. Wie auch interessant, wie wenig wir auch bereit sind, diese Disruption im Alltag hinzunehmen, offenbar. Aber diese radikalisierten Flügel, die gibt es in fast jeder zivilgesellschaftlichen Bewegung. Und das muss man schon, glaube ich, im Konzert mit der gemäßigteren Mitte sehen, die anschlussfähig ist für die breite Allianz. Die ist natürlich auch ganz zentral.
Wir haben schon angesprochen, Lichtermeer 1993 wird von manchen als Geburtsstunde der Zivilgesellschaft in Österreich gesehen, also im Sinne von, weil das die größte, glaube ich, größte Demonstration überhaupt war, die die Republik je gesehen hat. Damals gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, das hatte Anlässe natürlich. Wie sehen Sie das? Also welchen Katalysator oder welche Katalysatorenwirkung hatte das? Und wie unterscheidet sich das, was wir damals gesehen haben, von dem, was wir heute als Zivilgesellschaft bezeichnen?
Ich glaube tatsächlich, dass man die Bedeutung des Lichtermeers gar nicht hoch genug schätzen kann für dieses Land. Ja. auf der symbolischen, aber auch auf der tatsächlich wirksamen Ebene. Das eine, das wurde eh schon gesagt jetzt und es ist, glaube ich, hinläufig bekannt, dass das das erste Mal war, dass diese sehr breite Allianz sich gefunden hat. Das waren ja, ich glaube, um die 300.000 Menschen, die sich am Heldenplatz eingefunden haben. Und das war natürlich quer durch alle Bevölkerungsschichten, das muss man so sagen, auch fast quer durch alle Parteien, nicht ganz, aber fast. Die Kirchenvertreter waren dabei, also sämtliche religiöse Gemeinschaften, aber es waren sowohl linke Gruppierungen als auch bürgerliche Gruppen und so weiter. Und es ging nur durch diese Breite.
Und es hat den Platz auch neu, könnte man sagen, initiiert, nicht? Also der Heldenplatz war ja vorher geframed als der Platz, wo 100.000 Österreicher dem Führer zugerufen hatten, ne?
Und jetzt aber massenmäßig, also von den Dimensionen her, weit übertroffen. Also ich glaube auch diese, auf Englisch würde man sagen, Resignification, also eine neue Bedeutungszuschreibung dessen, was der Heldenplatz ist, was er bieten kann. Ich meine, der Name alleine natürlich unglaublich schwierig aufgeladen. Und dann noch mit dem Anschluss Österreichs und Anführungszeichen an Nazi-Deutschland natürlich ganz, ganz stark in der Geschichte der Zweiten Republik als ein Platz, mit dem man im Grunde eh nicht so genau wusste, was man tut. Und dann war das aber der Ort, wo das Lichtermeer stattgefunden hat, wo die Menschen genau gegen das, wofür Nazi-Deutschland gestanden ist, eingetreten sind. Also gegen Rassismus, gegen Ausgrenzung und natürlich konkreter Anlassfall gegen das FPÖ-Volksbegehren Österreich zuerst. Und nicht zu vergessen, eine ganz, ganz wesentliche zivilgesellschaftliche Bewegung ist als Verein aus diesem Lichtermeer hervorgegangen, SOS Mitmensch, die ja weiterhin sehr stark gegen Rassismus, gegen Ausgrenzung auftreten und die vor allem, und da komme ich jetzt im Hier und Jetzt an, derzeit finde ich, eines der wichtigsten emanzipatorischen Themen der Gegenwart besetzen und wirklich auch als Thema hochhalten und in den Diskurs einbringen. Das ist die Wahlberechtigung einer großen Gruppe der österreichischen Wohnbevölkerung, weil wir tatsächlich mit dem sehr strengen Einbürgerungsrecht in Österreich eine immer größer werdende Gruppe an Personen in diesem Land haben, die hier geboren sind, die hier leben, arbeiten und Steuern zahlen, aber die nicht wählen dürfen.
Ja. In Wien ist, glaube ich, ein Viertel, oder? Fast.
In Wien ist es in manchen Bezirken tatsächlich fast schon die Hälfte, muss man sagen, also je nachdem. Aber insgesamt ist es eine zunehmende Gruppe, weil ja das Recht tatsächlich unglaublich restriktiv ist. Also wir haben eins der restriktivsten Einbürgerungsgesetze weltweit tatsächlich und sind aber gleichzeitig ein klassisches Einwanderungsland. Also die Gesetze, die wir haben, passen überhaupt nicht mit der Realität dieses Landes zusammen. Und das ist irgendwann einmal, und ich glaube, diesen Punkt haben wir spätestens bei der kommenden Nationalratswahl 2024 erreicht, eine Frage der Demokratie beziehungsweise eine Frage des Demokratiedefizits. Ja? Und deshalb finde ich so wesentlich, dass wir mit SOS Mitmensch wirklich einen Verein haben, eine zivilgesellschaftliche Gruppierung haben, die auch breit hineinwirkt in die Bevölkerung und die dieses Thema hochhält, weil da weiterhin, Blick auf jetzt die etablierte Politik, es gewisse Schwierigkeiten gibt, sich des Themas anzunehmen. Also ich glaube, da gibt es noch ein wenig zu viel Skepsis, abwartende Haltung, Berührungsängste vielleicht, das Thema wirklich besetzen zu wollen. Ja? Ich glaube, da tut sich was in manchen Parteien, absolut. Aber da sieht man auch, warum es die Zivilgesellschaft als erstes braucht, um auch das Thema über Jahre hinweg hochzuhalten.
Heute in den Passagen Johannes Kaup im Gespräch mit der Migrationsforscherin Judith Kohlenberger über die Macht der Zivilgesellschaft.
Ganz kurz noch, was ist heute Zivilgesellschaft im Vergleich zu früher? Also was zählt denn überhaupt dazu? Damit wir nur einen Begriff auch bekommen, ist eine große Bandbreite, weil bei Zivilgesellschaft denken wir sofort an Greenpeace oder Amnesty International, ja. Auch, ist auch, aber das ist viel zu klein gedacht, ne? Also was ist das?
Also ich habe aber gleichzeitig einen sehr breiten und gleichzeitig einen sehr engen Zivilgesellschaftsbegriff. Ja. Mit dem Breiten fange ich vielleicht an. Also ich bin der Meinung, dass es nicht nur diese großen von Idealen und Ideen, man könnte sagen Ideologien, ohne dass ich das negativ finde, ich meine absolut wertneutral, von großen Idealen und Ideen getragene Bewegungen sind, die sich wirklich für das große Ganze einsetzen, die auch politisch wirken, nicht parteipolitisch, aber natürlich politisch hinwirken für ein Ideal. Das sind zum Beispiel die Klimabewegung, das sind natürlich sämtliche Bewegungen, die sich für gleiche Rechte einsetzen, unterschiedlicher Gruppen, die sich für Teilhabe einsetzen und so weiter. Ich glaube aber, dass ein ganz wichtiger Teil, und das ist das, was ich in meinem Buch ja auch als der große Eisberg, der unter der Wasseroberfläche liegt, bezeichne. Diese Spitze sind die sichtbaren Bewegungen, aber die große Masse ist eigentlich diese Zivilgesellschaft im Kleinen. Das kann die Nachbarschaftshilfe sein, das kann, weiß nicht, die pensionierte Lehrerin sein, die Flüchtlingen Deutschunterricht gibt, das können Menschen sein, die sich in der Sterbehilfe ehrenamtlich, in der Sterbebegleitung ehrenamtlich engagieren, die sich engagieren für ihr Mitmenschen einfach und einfach da sind, die genau diese Zugehörigkeit, die ich anfangs erwähnt habe, fördern. Also dies braucht, die auch anderen, nämlich ihren Mitmenschen helfen, dass man sich nicht abgekoppelt fühlt von der Welt. Ich meine, in Zeiten einer Pandemie noch wichtiger als je zuvor, dieses Gefühl zu haben, ich gehöre dazu zur Welt, ich werde gehört, ich habe ein Gegenüber, weil nur durch mein Gegenüber kann ich mich ja auch meiner eigenen Identität wieder versichern. Und das ist so wesentlich, das zeigen ja auch sämtliche Studien, wenn ich das nicht habe, wenn ich das Gefühl habe, ich bin abgekoppelt von den anderen, ich gehöre nicht dazu, ich bin einsam im Sinne von verlassen, dann werde ich anfällig für die Populisten, für die Verführer, für die radikalisierenden Kräfte dieser Welt. Zeigt sich immer wieder. Und das wissen dann auch, da komme ich jetzt zum engen Begriff der Zivilgesellschaft, jene Kräfte zu instrumentalisieren, die sich vielleicht Zivilgesellschaft nennen, denen ich persönlich aber dieses Prädikat absprechen würde, ganz konkretes Beispiel zu nennen. Das war jene Gruppe, die vor ziemlich genau einem Jahr noch allwöchentlich um den Wiener Ring gezogen ist. Corona-Schwurbler, Reichsbürger, Neonazis, wie auch immer, denen sich dann tatsächlich auch sogenannte besorgte BürgerInnen angeschlossen haben. Auch deshalb glaube ich, weil wir es da tatsächlich verabsäumt haben, gute Räume, aber klar begrenzte Räume zu schaffen, in denen diese Emotionen verarbeitet werden dürfen, metabolisiert werden dürfen, könnte man sagen. Also wo die da sein dürfen, die Emotionen, aber wo rote Linien aufgezogen werden, das gab es nicht. Und deshalb klang das so verführerisch. Ja? Und denen würde ich aber deshalb das Prädikat Zivilgesellschaft absprechen, weil sie erstens mal Gesellschaft als solches gar nicht anerkennen. Ja? Also Reichsbürger sind ein klassisches Beispiel. Wie will ich Zivilgesellschaft sein, wenn ich dieses staatliche Gefüge, in der ja die Zivilgesellschaft agiert, per se negiere. Das geht nicht. Der zweite wichtige Punkt ist aber, und da kommen wir zum Punkt des Transformativen, das, wofür die Leute, die da wöchentlich um den Ring gezogen sind, eingetreten sind, war ja im Grunde gar kein Dafür. Das war ein bloßes Dagegenreden, ein bloßer Protest. Ich bin gegen das. Ich bin gegen die Masken, ich bin gegen die Maßnahmen, ich bin gegen das Virus. Ich meine, ich bin auch gegen das Virus. Ja, wer ist für das Virus? Ich bin gegen alles. Aber ich habe keine Vision gesehen für ein Dafür. Was war die Alternative? Und ich bin der Meinung, eine wirklich transformative zivilgesellschaftliche Bewegung, die denkt im Niederreißen des Alten immer schon den Aufbau, die Geburt des Neuen mit. Das ist ganz wesentlich. Und das ist für mich ein Unterscheidungsmerkmal tatsächlich.
Pandemie, Rückkehr des Kriegs nach Europa, Inflation, Teuerung, Flucht, Vertreibung, Energie-, Wirtschafts-, Klimakrise, Desinformation, Sabotage. Es sind enorm viele dunkle Schatten, ja, die diese multiplen Krisen auf die Gegenwart werfen. Auf ein relativ bislang ungestörtes bei uns, muss man dazu sagen. Ja, das betrifft nicht die Welt. Aber die Hoffnungen auf eine friedliche, lebenswerte, nachhaltige Welt, die scheinen sehr gering zu sein und beschränken sich irgendwie auf eine Wiedererringung des Status quo ante, also wie es vorher war, wie es früher war, also die ganzen nostalgischen Bewegungen, die es auch in unserer Gesellschaft gibt. Also machen wir es doch wie früher und so, ja. Aber all das sind eigentlich Ausdrucksformen von Angst. Wir haben einfach eine, ich will nicht sagen Angst, aber wir haben eine verdammte Angst. Ja? Also davon, was schlagen Sie denn vor, wie soll man denn mit dieser Angst vor dem Verlust umgehen?
Also ich glaube, dass die Angst ja zum Verbündeten gemacht werden kann. Dass das eigentlich im Grunde gar nicht so schlecht ist, dass wir jetzt einmal, dass die Welt uns so nahe gekommen ist. Dass sie vielleicht ein bisschen eine Panik auch in uns hervorruft.
Greta Thunberg sagt das ja nicht. Also ich will, dass ihr Panik habt.
Vielleicht haben wir auch tatsächlich zu wenig Panik, nicht? Es gibt da sehr gute Studien, die zeigen, ich beginne vielleicht mal mit der persönlichen Ebene, dass Menschen, die gerade unsichere Phasen durchleben, die Erschütterungen in ihrem Leben durchmachen, zum Beispiel, sie befinden sich gerade unmittelbar nach einem Bewerbungsgespräch und wissen nicht, ob sie diesen Job bekommen oder nicht. Ja. Oder sie warten gerade auf das Ergebnis einer medizinischen Untersuchung, die ganz, ganz wichtig für sie sein könnte. In solchen Situationen, das hat sich in vielfachen natürlichen Experimenten gezeigt, sind Menschen besonders hilfsbereit und besonders empathisch. Da ist irgendwie dieser Membran weg. Da ist irgendwie diese kleine Firnis der Zivilisation, könnte man sagen, das, was uns dann doch ein bisschen abschirmt vom anderen, und das ist je nach Gesellschaft und den westlichen Gesellschaften sicher stärker ausgeprägt, schon sehr wirkmächtig, dass wir halt nicht uns so sehr darum kümmern, wie es dem anderen geht. Das wird da irgendwie wie weggefräst. Ja? Und man ist unglaublich roh, könnte man sagen. Also wenn ich mich in solchen Situationen hineinversetze, ich fühle mich unglaublich roh. Das ist nicht unbedingt angenehm, aber ich merke, da dringt viel mehr zu mir durch. Und das ist offenbar, und das hat tatsächlich die Forschung, wie gesagt, gezeigt, so eine Situation auf der persönlichen Ebene, wo Menschen ganz besonders durchlässig werden für die Bedürfnisse anderer, wo sie auch vielleicht so ganz neue Fühler dafür entwickeln, für diese zwischenmenschlichen Nuancen. Und wo sie auch tatsächlich das nicht nur spüren, sondern hilfsbereiter und empathischer agieren. Also das wirklich sich auch im Tun niederschlägt und durchsetzt. Das ist tatsächlich etwas, was ich mit einer gewissen Angst verbinden würde, weil die Angst ist es ja, diese Unsicherheit, der unsichere Status, ob das jetzt körperlich ist oder beruflich oder wie auch immer, der dem zugrunde liegt. Und das, würde ich sagen, kann man schon auch auf eine gesellschaftliche Ebene umlegen. Es wird jetzt häufig davon gesprochen, dass ja die Geschichte, die vermeintlich zu Ende gegangen ist, wieder zurück ist. Es gibt auch einen anderen Begriff dafür, dass die Zeiten, in denen wir jetzt leben, sich durch eine hohe Plastizität auszeichnen, eine hohe Formbarkeit. Also eh wie Plastilin, ja, genau der Begriff ist es. Da ist was spürbar, da geht was, könnte man sagen. Ja. Vielleicht braucht es noch so ein, zwei Schritte, vielleicht sind wir noch nicht ganz da. Aber ich habe einen Eindruck, wenn ich mit vielen Menschen spreche, dass die das auch irgendwie spüren. Und wie gesagt, das ist nicht angenehm, dieses sich roh fühlen und der Welt ausgeliefert fühlen. Aber das könnte vielleicht den Antrieb bieten, zu sagen, es ist ja tatsächlich erst diese blanke Panik vor der Welt und was dann noch kommen könnte, die uns antreibt, es dann besser zu machen. Und vor allem, es ist halt alternativlos, nicht? Also es ist irgendwie, wenn ich eh schon vorm Abgrund stehe und mir denke, mehr als runter geht's nicht mehr, dann kann ich gleich das Richtige machen, weil ich habe nichts mehr zu verlieren. Also das soll jetzt nicht fatalistisch klingen, sondern ich glaube manchmal, dass diese Durchlässigkeit für die Anliegen, die es da gibt, ja, und auch dieses sich mit der Welt auseinandersetzen, ganz, ganz wichtig ist. Und man muss ehrlicherweise sagen, in westlichen Gesellschaften, wie es auch die österreichische eine ist, hatten wir sehr lange das Privileg, das nicht tun zu müssen. Also wir konnten in eine bequeme Position uns fliehen, die andere Menschen auf dieser Welt, die Mehrheit der Menschen auf dieser Welt nie hatte. Die hatten nie die Option zur Bequemlichkeit. Und wir, glaube ich, wir hatten immer die Möglichkeit, den bisschen bequemeren Weg zu wählen. Und zusehends zeigt sich, der wird immer schmaler, 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 das wird ein ganz, ganz dünner Grat. Und vielleicht geht es sich irgendwann nicht mehr aus.
Sie kennen das Zitat sicher von der US-Anthropologin Margaret Mead, der hat mal gesagt, zweifeln Sie niemals daran, dass eine Handvoll, eine kleine Gruppe ernsthafter und engagierter Menschen die Welt retten kann. Sie sagt, das war eigentlich niemals anders so. Das war eigentlich immer so. Und da würde mich eben interessieren, was ist wichtig in diesem Prozess der Vernetzung, dass wir sozusagen in die Richtung kommen, diese 25% zu erreichen, wo dann unsere Systeme ins Positive kippen. Ja? Und nicht ins, weil es gibt ja auch soziale Kipppunkte, die wir uns nicht wünschen. Nicht? Also die soziale Verwerfungen und Gegeneinander erzeugen. Aber das, wenn wir sagen, ins Positive kippen, im Sinne, wo wir eine neue Perspektive haben, eine neue Vision, auch auf die es sich lohnt, hinzuarbeiten.
Ich bin ein bisschen skeptisch, was diese eine große systemische Lösung betrifft. Das teile ich nicht einmal als Idee, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin. Ich glaube tatsächlich, dass was diese 25%, ja, wobei wir uns jetzt nicht ganz genau auf die Zahl versteifen dürfen, aber in etwa, diese 25% betrifft, das sehe ich tatsächlich wie so ein Zusammentragen von vielen kleinen Puzzlesteinen, von vielen kleinen Antworten. Jeder von uns kann so eine Antwort sein und kann wiederum andere dazu anstoßen, selbst zur Antwort zu werden. Aber ich glaube nicht unbedingt, dass es eine globale, riesige Lösung braucht. Schon allein deshalb, da kann man auch wieder auf Forschung zurückgreifen, weil sich zeigt, dass schon die regionalen und lokalen Bedingungen wichtig sind und dass man die mit beachten muss. Egal, ob es jetzt um Transformation mit Blick auf die Klimakrise geht oder ob es um die Frage von Rechte und Gleichberechtigung geht. Es ist schon auch wesentlich, immer auf die lokalen Gegebenheiten Rücksicht zu nehmen. Und sozusagen diese Blaupause, die man vielleicht global anwenden würde oder drüben legen würde, anzupassen an die tatsächlichen Bedingungen. Und da sehe ich wirklich mehr Anknüpfungspunkt. Und das bringt mich auch zur Frage der Anschlussfähigkeit. Und ich glaube, die ist ganz, ganz zentral. Nehmen wir wieder die Klimabewegung her, die ja auch so ein bisschen in der Kritik immer wieder stand, eine vielleicht sogar elitäre Bewegung zu sein, eine weiße Bewegung zu
Rassismus
sein.
Rassismus sagt man dann dazu, nicht?
Also
die, diejenigen, die besonders gebildet sind und denen es gut geht, die setzen sich fürs Klima ein. Ich meine, das ist der Vorwurf.
Das ist der Vorwurf, das ist einer der Vorwürfe. Und tatsächlich wären das aber genau die, die nicht als Erste die Folgen der Klimakrise zu spüren bekommen, weil global betrachtet sind es vor allem Menschen im globalen Süden, die bereits jetzt die Folgen spüren, aber auch innerhalb westlicher Länder sind es eher benachteiligte Gruppen, Personen, die armutsgefährdet sind beispielsweise, die als Erstes die Folgen zu spüren bekommen und die auch nicht über die Anpassungs- und Adaptionsstrategien verfügen, rein aufgrund fehlender Ressourcen. Also die können nicht einfach aufs Land ziehen, wo es ein bisschen kühler ist oder sich eine Klimaanlage kaufen oder ich weiß es nicht.
Job wechseln, wenn Bergbauunternehmen geschlossen wird und zum Beispiel.
Ja. Ganz genau. Und da gibt es sozusagen verschiedene Erklärungsmuster, warum das denn so ist, dass gerade jene Gruppen, die eigentlich stärker betroffen wären, in der Klimabewegung nicht so abgebildet sind. Da gibt es ja diese Erklärungsebene fehlende Ressourcen. Ja, es schließt sich wieder der Kreis. Also habe ich die Zeit, die Energie, bin ich durch meine eigene Lohnarbeit oder vielleicht ist nicht nur ein Job, sondern zwei oder drei, um mein Einkommen generieren zu können, von dem ich leben kann. Wenn ich neben dem Job mich auch noch engagieren soll, da wird es ein bisschen eng. Ja, und man sieht ja, dass tatsächlich über die Biografie eines Menschen, es kommt meistens in den 30ern der Knick beim zivilgesellschaftlichen Engagement, weil die Leute bekommen Kinder und aufgrund der Familien- und Sorgearbeit, die sie stemmen müssen, geht sich das nicht aus. Auch das ist ein Thema, glaube ich. Und das ist ein Erklärungsmuster, Ressourcen. Das andere Erklärungsmuster ist fehlendes Bewusstsein oder ich weiß nicht, Bildung und was dann immer wieder. Das ist auch wieder so elitärer Diskurs, es fehlender Bildung und so weiter. Es hat sich aber gezeigt, und da gibt es auch schon sehr gute Studien, auch aus Österreich kommend, dass wir wieder bei der Frage der Zugehörigkeit landen. Nämlich, wie sehr haben denn Menschen, die vielleicht aus einer armutsgefährdenden Gruppe kommen, aus der klassischen Arbeiterschicht, die aus migrantischen Familien stammen, das Gefühl, ihre soziale Identität wird da abgebildet und wird gehört. Und sie haben auch eine Stimme innerhalb der Bewegung und sie werden auch hineingelassen. Da gibt es etwas, was ihre Interessen abbildet und wo sie auch einen Anschluss finden. Und das ist, glaube ich, auch eine sehr, sehr wichtige Ableitung. Einfach, wenn wir bei der Frage von dieser kritischen Masse sind, wie wir auf diese 25% kommen, es kommt für mich schon immer wieder ganz zentral auf diese Frage der Zugehörigkeit und des Wirs zurück. Das ist aber auch eine positive Nachricht, weil damit haben wir einen ganz wichtigen Hebel gefunden. Und deshalb verwehre ich mich auch immer, ich meine, ich bin jetzt natürlich berufsbedingt als Migrationsforscherin da besonders hellhörig, ich verwehre mich immer gegen eine Argumentationslinie, die ich immer wieder auch bei Klimaaktivisten aufpoppen sehe, wo man so ein bisschen hinschielt auf Bürgerinnen und Bürger, Parteien rechts der Mitte zu sagen, na, wenn wir nichts gegen die Klimakrise tun, dann kommen ja die alle aus Afrika zu uns, die ganzen Klimaflüchtlinge. Und da würde ich davor warnen, nicht eine Krise gegen eine andere auszuspielen. Und
darum stimmt es ja sachlich nicht.
Das stimmt eh nicht, ja, aber Leute, das ist wurscht beim Thema.
Intern, ja, ich weiß
stimmt oder nicht, das ist sekundär.
Weil Sie sozusagen, Innenflüchtlinge werden im Land oder vielleicht ins Nachbarland flüchten und die haben ja die Ressourcen gar nicht irgendwo durch die Sahara zu flüchten.
Keine realistische, seriöse Prognose würde von internationalen Klimamigranten sprechen oder eine Zahl überhaupt nur präsentieren. Wenn, dann kann man von Binnenmigration sprechen. sprechen. Den allermeisten Menschen im globalen Süden fehlen eben wiederum die Ressourcen, um international oder gar transkontinental zu fliehen. Nichtsdestotrotz, diese Argumentationslinie, wenn ich auch verstehe, was damit bezweckt werden soll, nämlich mehr Bewusstsein und mehr Taten beim Klimaschutz, zahlt ja wieder in einen unglaublich defizitären Migrations- und Integrationsdiskurs in diesem Land ein und wieder in eine Spaltung zwischen wir und die anderen. Und das kann es einfach nicht sein. Ich glaube, man muss sich schon die Frage stellen, Zivilisation retten, ja, aber welche Zivilisation rette ich denn da? Will ich denn eine gespaltene, die erst wieder als eines der Fundamente Hass, Ausgrenzung und Ressentiments gegen andere vor sich herträgt? Da würde ich mir die Frage stellen, zahlt sich das aus, die zu retten?
Ich möchte nochmal am Schluss sozusagen zurückkommen zu den Motivationen, also sozusagen die Liebe und die Gerechtigkeit. Man könnte auch sagen, man kann mit Wut etwas verändern oder mit Freude. Ja, ja. Wenn man die Zivilgesellschaft, natürlich haben Sie vollkommen recht, es gibt sozusagen keine große einende Mission jetzt dieser ganz unterschiedlichen, diversen zivilgesellschaftlichen Engagierten auf der ganzen Welt. Das gebe ich Ihnen vollkommen recht, also rein empirisch ist das so, ja. Aber könnte es nicht insofern eine geben, das ist jetzt der Möglichkeitssinn, der sich in mir regt, indem wir sagen, ich meine, von Aristoteles an bis in die moderne Forschung, kann man sagen, die Glückseligkeit, das gute Leben, ja, ist doch etwas, was uns irgendwie eint. Also das Streben nach dem guten Leben. Da müssen wir schauen, was heißt eigentlich gutes Leben? Und ist das, was wir heute leben, in der Moderne gutes Leben? Ja? Also in unserem Stress und in unserem...
Also ja. Da wurde erst vor kurzem eine neue Studie veröffentlicht. Ja, das muss ich sagen. Da gibt es eine sehr gute Studie, gutes Leben, oder da gibt es diese groß angelegte, longitudinale Langschnittstudie über Jahrzehnte hinweg, die Happiness-Studie. Die ging von der Universität Harvard aus. Und da hat sich ein Faktor gezeigt, der tatsächlich das gute Leben ausmacht, durch alle Bevölkerungsschichten, demografischen Schichten, unterschiedliche Lebensrealitäten hinweg. Und das sind menschliche Beziehungen. Das ist das, was einem glücklich macht. Verbunden schon auch mit dem Gefühl, auf Englisch würde man sagen Purpose, also irgendwas bewegen zu können, anstoßen zu können in der Welt, Selbstwirksamkeit, aber vor allem in Verbindung mit menschlichen Beziehungen. Ich glaube, das betrifft tatsächlich diese Wechselseitigkeit zwischen Beziehung auf der einen Seite und eigener Identität auf der anderen Seite. Weil ich ja im Grunde erst, das ist jetzt sehr psychoanalytisch, aber ich entstehe ja auch erst, entwicklungspsychologisch gesprochen, im Blick des anderen. Also ich brauche für das eigene Selbst irgendwann einmal in meiner Entwicklung als Mensch die Abgrenzung vom anderen, aber gleichzeitig auch zu entstehen, im Blick des anderen wahrgenommen zu werden, sein zu können.
Wobei das erste Phänomen ist eigentlich, ich bin durch andere. Ja. Ja? Also ich bin überhaupt erst durch andere. Ich habe mich ja nicht gemacht. Ja? Genau. Und auch die haben sich nicht gemacht. Ja? Keiner hat sich gemacht.
Und wir sind ja alle viel mehr durch andere, als uns lieb ist. Also diese Idee, und die geht ja zurück bis auf die Aufklärung, nicht? Also Descartes, ich denke, also bin ich dieses gefestigte Innere, dieser Kern, ich bin so und das bin ich. Ja? Und ich habe mich gefunden und so bleibe ich.
Descartes ist auch geboren worden, ist auch nicht gemacht. Auch
und er ist vor allem eingebettet in einen historischen, geografischen, kulturellen, sozialen Kontext. Ja? Er ist determiniert durch sein Geschlecht, durch seinen Bildungshintergrund, durch seine Klasse, durch seine berufliche Ausbildung und so weiter. Das alles prägt uns sehr stark. Ja. Und deshalb zeigt sich ja auch tatsächlich, ich glaube, die große Tragödie auch in Liebesbeziehungen ist ja nicht, dass wir der Meinung sind, der andere müsse sich bitte ändern und er ändert sich nicht, sondern dass sich der ständig ändert und wir uns auch ständig ändern. Wir sind ja nie gleich. Ja. Ich glaube, das ist diese fatale Annahme, wir wären tatsächlich oder wir hätten so einen inneren Kern, der unveränderlich ist. Und tatsächlich sind wir ja viel mehr im Austausch miteinander. Ich habe schon gesagt, menschliches Verhalten ist ansteckend. Auch das lässt sich empirisch nachweisen in den Sozialwissenschaften, dass wenn ich zum Beispiel in einer Gruppe von Freunden bin, wo einer nach den anderen heiratet, dann steigt unglaublich die Wahrscheinlichkeit, dass ich selbst auch heirate, nicht, weil es da ein Virus gibt, sondern einfach, weil Verhalten ansteckend ist und weil der Gruppendruck indirekt steigt, obwohl ich den gar nicht wahrnehme. Es lässt sich wirklich empirisch nachweisen. Und das heißt, wir sind ja alle viel mehr auch in der Persönlichkeit geprägt durch die Leute, mit denen wir uns umgeben. Also müsste man sagen, wählen Sie sorgfältig aus, ja, weil so wie die anderen Ihnen gegenübertreten, so werden Sie. Und es lässt sich auch tatsächlich durch Forschung zeigen. Es bedeutet aber natürlich auch, dass wir nur durch den anderen erst werden können. Und das ist schon ein wichtiger Moment, diese Frage der Identität, fernab von diesen ganzen aufgeladenen identitätspolitischen Debatten jetzt, sondern wer bin ich und wer werde ich durch dieses Engagement? Ganz, ganz zentral, glaube ich, ist das tatsächlich.
Wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch, sagt Hölderlin. Könnte die Zeitenwende, die wir jetzt gerade in der Geopolitik auch erleben, auch zu einer Zeitenwende für die Macht der Zivilgesellschaft werden? Was glauben Sie?
Ja, also ich muss jetzt natürlich mit Ja antworten.
Nein, müssen Sie, wenn Sie antworten Ja, dann kommt was anderes.
Ein zögerliches.
Dann kommt ein Aber auch. Ist okay.
Ein zögerliches Ja. Also einerseits die Formbarkeit der aktuellen Zeit ist gegeben. Die Geschichte ist zurück, aber mit Wucht. Ja. Da geht was, da spürt sich was an. Da tut etwas sehr, sehr weh. Es wird nicht ohne das Veto umgehen. Das muss man auch einmal an dieser Stelle sagen. Jetzt waren wir eh schon so optimistisch die ganze Zeit. Jetzt kommen zum Schluss die harten Wahrheiten. Veto muss es, glaube ich, schon, weil ohne das Veto bewegt sich auch nichts. Aber es kann ja auch so ein Positives sein. Ja. Also ich glaube tatsächlich, dass wir durch die Disruption einen größeren Handlungs- und Möglichkeitsspielraum erhalten, weil da auch Dinge denkbar werden, die vorher überhaupt nicht denkbar waren. Also da müssen wir nur auf das vergangene Jahr zurückblicken mit Zeitenwende und so weiter. Niemand hätte sich gedacht, dass wir jetzt heute hier sitzen im Februar 2023 mit einem Krieg in Europa, mit, weiß nicht, vielleicht UFOs, die entdeckt wurden, nein, mit unglaublich vielen Herausforderungen, die noch vor 5 Jahren undenkbar gewesen wären. Erstens mal, wir haben es alle bis hierhin überlebt, ja, also da können wir uns auf die Schultern klopfen, wie widerstandsfähig wir sind. Auch das lernen wir ja durch diese Krisen und durch diese disruptiven Zeiten, dass wir es eh können, dass wir weiterhin anpassungsfähig sind. Aber tatsächlich, dass vielleicht schon dieses Zeitfenster immer enger wird und dass vielleicht der Kipppunkt von außen uns präsentiert wird und wir jetzt schauen sollten, hin in diesen sozialen Kipppunkt zu kommen. Also soziale Strukturen, gesellschaftliche Strukturen, so wie wir sie kennen, werden zunehmend erschüttert. Und denken Sie zurück an die Geschichte der Suffragetten. Da war es der Erste Weltkrieg, der dann diesen letzten Push gegeben hat, um das Wahlrecht für Frauen einzuführen. Ich glaube, das könnte auch jetzt zunehmend so ein Moment sein, auf den wir uns hinbewegen. Und das hat sich nicht gut angefühlt damals im Ersten Weltkrieg. Und das ging leider mit vielen Verlusten einher. Also es waren nicht nur Gewinne. Und das ist das, woraus ich zwar die Hoffnung schöpfe, aber Sie sehen, es ist eine zögerliche Hoffnung, weil sie natürlich nicht nur positiv besetzt ist. Ich glaube aber trotzdem, die einzige Chance, die wir haben, ist ja eben dieser Mut, nicht? Also in Anbetracht einer in Panik verfallenden Welt bleibt uns eh nichts anderes übrig. Resignation, finde ich, ist gerade jetzt keine Alternative.
Judith Kohlenberger, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
Danke sehr.
In den Passagen brachten wir heute ein Gespräch, das Johannes Kaup am 13. Februar mit der Migrationsforscherin Judith Kohlenberger führte. Bearbeitung Heimo Gutler.